ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Feuerwehrleute haben die ganze Nacht über weiter gegen den Brand im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn gekämpft, auch von deutscher Seite aus. Laut Einsatzleitung ist der Brand rund 2 Kilometer von der deutschen Landesgrenze entfernt. Einzelheiten von Michaela Hase.
In der Nacht hat sich die Lage nicht groß verändert, sagt ein Sprecher der Feuerwehr der Stadt Monschau. Nach Wettervorhersagen war zunächst befürchtet worden, dass der Wind drehen könnte und die Flammen dann auf einen Bereich von Monschau-Kalter Herberg zutreiben könnte, der ganz nah an der belgischen Grenze liegt. Bislang ist das aber ausgeblieben. Sicherheitshalber hat die Feuerwehr das Gebiet trotzdem schon bewässert. In Monschau-Kalter Herberg waren vorgestern 2 Straßenzüge evakuiert worden. Wann die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren können, ist nach wie vor noch unklar. Darüber soll heute beraten werden.
Weil an vielen Flüssen Niedrigwasser herrscht, haben einige Bundesländer zuletzt das Sonntagsfahrverbot für Lkw aufgehoben. Bisher hat diese Maßnahme nicht zu deutlich mehr Verkehr auf den Straßen geführt. Das hat der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik Engelhardt der Rheinischen Post gesagt. Mehr dazu von Christine Beith aus unserer Nachrichtenredaktion.
Die zusätzlichen Möglichkeiten würden grundsätzlich genutzt, so Engelhardt, allerdings offenbar in überschaubarem Umfang. So seien zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen zwar etwas mehr Lkw unterwegs gewesen, jedoch ohne dass dadurch größere zusätzliche Staus entstanden wären. Und in Bayern habe es am vergangenen Wochenende kaum mehr Lkw-Verkehr gegeben. Engelhardt erklärte, durch die befristete Aufhebung gebe es weder zusätzliche Fahrer noch zusätzliche gesetzliche Lenkzeiten. Mehrere Bundesländer haben das Fahrverbot vorübergehend wegen des Niedrigwassers und den damit verbundenen Problemen der Binnenschifffahrt aufgehoben.
Die Gespräche des US-Sondergesandten Kushner zum Friedensplan für den Gazastreifen sind ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Kushner konnte Israels Ministerpräsident Netanyahu nach eigenen Aussagen nicht dazu bewegen, die Angriffe im Gazastreifen einzustellen und die israelische Armee zurückzuziehen. Die palästinensische Terrororganisation Hamas macht die Abgabe ihrer Waffen aber von diesem Rückzug abhängig. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat unterdessen mit US-Präsident Trump telefoniert. Er habe ihn darüber informiert, dass die Angriffe Israels auf Palästinenser im Gazastreifen zunehmen, obwohl eigentlich die 2. Phase von Trumps Friedensplan in Kraft treten sollte. Die Kritik an Israels rechtsextremen Polizeiminister Ben-Gvir reißt nicht ab. Der außenpolitische Sprecher der Union-Bundestagsfraktion Hart fordert Sanktionen gegen Ben-Gvir wegen dessen jüngster Ausäußerungen. Ähnlich äußerten sich die außenpolitischen Sprecher von SPD und Grünen. Worum es geht, erklärt unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit hatte sich für gezielte Tötungen im Gazastreifen ausgesprochen, dafür dort jede Nacht so wörtlich 30 bis 40 Menschen zu töten. Dort gibt es Leute, die keine menschlichen Wesen sind, sie sollten nicht leben, sie sind keine Menschen, so Ben-Gvir. In Israel gibt es kaum Kritik an den Aussagen des Ministers, der Mitglied des Sicherheitskabinetts ist, aber nicht über Angriffe im Gazastreifen entscheidet. Seine Aussagen fallen in die Wahlkampfzeit. Ben-Gvir ist mit immer radikaleren Statements auf Stimmenfang im rechten Lager. Laut Prognosen könnte er damit bei der Parlamentswahl am 27. Oktober Erfolg haben. In seinem Zuständigkeitsbereich hat er es nicht nur bei Worten belassen, so hat er beispielsweise die Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen verschärft und immer wieder palästinensische Gefangene bei Besuchen gedemütigt.
US-Präsident Trump hat im eigenen Land so wenig Zustimmung wie nie. In einer Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur Reuters waren nur 33% der US-Bürger zufrieden mit seiner Amtsführung. Viele machen sich demnach Sorgen darüber, dass der Krieg der USA mit dem Iran noch lange dauern wird. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, lange Kriege zu vermeiden. Durch die Kämpfe mit dem Iran sind die Ölpreise drastisch gestiegen. In London haben tausende Menschen an einer Mahnwache für den tot aufgefundenen Cambridge-Professor Jason Ardy teilgenommen. Viele waren schwarz gekleidet und trugen Blumen. Sie machen die Medien für seinen Tod verantwortlich. 2023 war Ardy zum jüngsten schwarzen Professor in der Geschichte der britischen Elite-Universität Cambridge geworden. Nach Plagiatsvorwürfen hatte sich der 41-Jährige Anfang des Monats von seinem Posten zurückgezogen. Vergangenen Freitag war er leblos aufgefunden worden. Die Vorwürfe hatte Ardy immer bestritten. Der Landessportverband Baden-Württemberg hat die neue grün-schwarze Landesregierung 3 Monate nach ihrem Start scharf kritisiert. Zwischen dem organisierten Sport und den Koalitionsspitzen herrsche in vielen Punkten Funkstille, so der Vorstand. Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik mit den Einzelheiten.
Grund für die Kritik ist die Neustrukturierung des Sportressorts, bisher angesiedelt im Kultusministerium. Dort bleibt nur der Schulsport, zuständig für den organisierten Sport und Sportförderung ist jetzt das Bauministerium. Diese Umstrukturierung sei nicht ohne weiteres möglich, stellt der Landessportverband fest und kritisiert Ministerpräsident Özdemir, von dem der Verband auf seine Vorschläge noch keine Antwort erhalten habe. Mehraufwand in der Kommunikation und zusätzliche Bürokratie müssten vermieden werden. Das Staatsministerium erklärt auf SWR-Anfrage, die Abgrenzung der Geschäftsbereiche sei Aufgabe von Kultus- und Bauministerium. Die Minister befänden sich dazu im Gespräch mit dem Verband.
Und wir kommen jetzt zum Spitzensport. Bei der Hockey-Weltmeisterschaft haben die deutschen Männer Gastgeber Belgien mit 1:0 geschlagen. Damit stehen sie schon vor dem letzten Gruppenspiel in der nächsten Runde. Den deutschen Frauen droht dagegen das frühe Vorrunden aus. Sie verloren mit 2:3 gegen Argentinien. Unsere Sportreporterin Christina Schröder berichtet.
Weltmeister Deutschland und Gastgeber Belgien lieferten den 10.000 Zuschauern im Flutlicht erhellten Hockeystadion das ersehnte Topspiel. Hart umkämpfte Duelle, hohe technische Finesse. Lediglich die Torchancen waren rar, beide Teams verteidigten höchst diszipliniert. Die zweite Hälfte begann wie die erste, bis Deutschland die erste Strafecke zog und Torschütze Jakob Briller souverän verwandelte. Im Schlussviertel erhöhten die Gastgeber den Druck noch einmal, doch das verjüngte deutsche Team strotzte vor Selbstbewusstsein, wehrte noch in der letzten Sekunde eine Strafecke der Gastgeber ab. Zuvor hatten die Danas eine schmerzliche Niederlage gegen den Vize-Weltmeister Argentinien einstecken müssen. Die junge DAB-Auswahl zeigte sich trotz frühem Rückstand kämpferisch und auf Augenhöhe mit den routinierten Las Leonas. Im letzten Viertel starteten die deutschen Hockeyfrauen eine eindrucksvolle Aufholjagd, doch Argentinien erhöhte per Strafecke zum Endstand.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es bewölkt und regnet gelegentlich. Im Laufe des Nachmittags wird es fast in ganz Rheinland-Pfalz dann trocken und weitgehend trocken bleibt es auch in Südbaden. Hier kommt dann auch die Sonne raus. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 19 bis 28 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die Außentemperatur beträgt fast 40 Grad und das Thermometer drinnen in der Wohnung oder im Büro nähert sich auch schon der 30. Diese Erfahrung haben viele von uns in diesem Sommer gemacht. Denn ein Großteil der Gebäude in Deutschland ist nicht für extreme Hitzephasen gebaut. Die ganze Woche über sprechen wir hier darüber, wie wir Kühlung neu denken müssen. Und mangelnde Kühlung betrifft eigentlich alle Arten von Gebäuden, Mehrfamilienhäuser, Pflegeheime, Kliniken oder Schulen. Die wissenschaftlichen Prognosen sind ja eindeutig. Es wird durch den Klimawandel in Zukunft immer öfter solche extremen Hitzephasen geben. Wie bereiten wir uns also baulich darauf vor? Damit beschäftigt sich die Architektin Annika Seifert. Sie ist Professorin für klimaangepasstes Bauen und Entwerfen an der Universität Stuttgart. Frau Seifert, Gebäude so zu bauen, dass es drinnen kühl bleibt, ist ja nicht neu. Ich denke da zum Beispiel an jahrhundertealte Gewölbe. Was kann man denn bei der Planung von Gebäuden dafür tun, dass sie sich gar nicht erst so stark aufheizen?
Also es gibt, denke ich mal, 2 größere Themen. Das eine ist die Anpassung von bereits bestehenden Gebäuden. Das andere ist die Frage von Neubauten, die wir jetzt ganz neu planen und erstellen. Und ich würde sagen, im Sommerhitzefall basiert das bei uns ganz wesentlich darauf, dass wir immer noch ein starkes Temperaturgefälle haben zwischen Tag und Nacht. Das heißt, selbst wenn wir von diesen sogenannten tropischen Nächten mit 20 Grad plus sprechen, dann sinkt das vielleicht noch 24, 25, 26 Grad. Das sind immer noch erheblich angenehmere Temperaturen als die Spitzen von annähernd 40 Grad am Tag. Das heißt, über diesen Tag-Nacht-Wechsel kann man eine Abkühlung erzielen und diese gewonnene Kühle aus der Nacht möglichst weit in den Tag hineintragen. Dafür braucht es ein Zusammenspiel aus natürlicher Belüftung in der Nacht, aus thermischer Speichermasse im Gebäude, die in der Lage ist, diese Kühle aufzunehmen und dann weiterzugeben. Und so kann man mit relativ so einfachen passiven Maßnahmen einen erheblichen Komfortgewinn erzielen, auch ohne Klimaanlage.
Wie setzen Sie das dann konkret um als Architektin? Also was kann man konkret machen, damit dieser Effekt eintritt?
Das hat natürlich viel mit der Nutzung des Gebäudes zu tun. Also Nachtlüften zum Beispiel im Wohnbereich ist ja sehr einfach. Da können Sie einfach das Fenster aufmachen. Für öffentliche Gebäude zum Beispiel braucht es dann vielleicht spezielle Lüftungsflügel, die auch Nachtsicherheit gewährleisten. Was dazu natürlich kommt, dass dann tagsüber das Gebäude entsprechend verschattet werden kann. Bei Neubauten würde man dann unbedingt darauf achten, dass das Gebäude auch so im Idealfall orientiert ist oder sich mit den Fensteröffnungen so verhält, dass es möglichst wenig direkten Sonneneintrag im Sommer hat. Man kann das dann auch noch so austarieren, dass es im Winter aber trotzdem Gewinne durch die Sonnenwärme gibt, was ja im Winter durchaus erwünscht ist. Und dann lässt sich das Ganze auch noch durch eben Speichermasse, das ist ziemlich wichtig, verbessern. Das heißt, nur wenn ich die kalte Nachtluft irgendwo speichern kann in massiven Gebäudeteilen, das kann der Boden sein, das kann eine Decke sein, die nicht abgehängt ist, das können massive Wände sein, da spielt dann die Materialität auch eine Rolle. Lehm zum Beispiel ist da extrem interessant, weil es gleichzeitig auch Feuchte noch regulieren kann und so weiter.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Materialien spielen eine enorme Rolle. Bisher werden ja in Deutschland sehr viele Gebäude entweder noch mit Ziegelsteinen oder größere dann auch aus Beton bebaut. Müssen wir da was ändern?
Das sind im Prinzip nicht per se ungünstige Materialien. Die haben zum Beispiel beide das, was wir eine gute thermische Masse nennen. Das heißt, die können tatsächlich Temperatur speichern und dann phasenversetzt weitergeben. Zum Beispiel die Kühle der Nacht, was dann im Hitzefall wünschenswert ist. Da sind aber natürlich dann im Hinblick auf Klimaschutz, also die graue Energie, die grauen Emissionen, die durch das Bauen selbst verursacht werden, sind die eher ungünstig. Insofern Lehm habe ich vorhin schon erwähnt, überhaupt nachwachsende Rohstoffe sind da natürlich interessante Alternativen. Und das ist nicht nur Lehm, was da interessant ist, aber Lehm habe ich jetzt genannt im Hinblick auf die thermische Masse. Aber Holz ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Holz hat anders als Lehm oder auch Beton oder Backstein weniger thermische Masse, hat aber dafür eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Das heißt, eine Holzfassade zum Beispiel bringt weniger stark die Hitze von außen durch Hitzeeintrag oder durch Sonneneinstrahlung nach innen, als es eine massive Beton- oder Steinfassade tun würde.
Annika Seifert war das hier in SWR aktuell. Sie ist Professorin für klimaangepasstes Bauen und Entwerfen an der Universität Stuttgart. Morgen schauen wir in unserer Themenserie dann auf Gebäude, die besonders viel Kühlung brauchen, moderne Rechenzentren. Wie man die enorme Abwärme dort in den Griff bekommt, frage ich einen leitenden Direktor des Internetdienstleisters IONOS.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Sachsen-Anhalt wird am Vormittag ein neues Forschungszentrum zur Drohnensicherheit eröffnet. Sitz ist der Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt am Flughafen Magdeburg-Kochstedt. Birte Sönnigsen erklärt, was das neue Zentrum leisten soll.
Hier sollen neue Technologien erforscht und entwickelt und dann auch unter realistischen Bedingungen erprobt werden. Da geht es also auch gezielt darum, Abwehrmöglichkeiten für neueste Drohnentechnik zu verbessern. Denn Drohnen haben sich auch durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine extrem weiterentwickelt. Sie können inzwischen teilweise Abwehrsysteme überwinden. KI-gesteuerte Drohnen können teilweise auch Ziele anfliegen, selbst wenn man versucht, sie mit einem Störsender davon abzuhalten. Es wird auch immer komplizierter, die unterschiedlichen Drohnentypen durch Sensoren zu erkennen.
Am Oberlandesgericht Stuttgart wird heute ein Urteil im Prozess gegen drei Ukrainer erwartet. Ihnen wird vorgeworfen, Transportwege für Paketbomben ausgekundschaftet zu haben. Im Mai vergangenen Jahres wurden sie in Köln, Konstanz und im Schweizer Kanton Thurgau festgenommen. Die Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafen von 2 bis 4 Jahren. Aus Stuttgart berichtet Sissi Hertneck.
Die drei Angeklagten sollen laut der Bundesanwaltschaft von Köln aus 2 Pakete mit Autoteilen und GPS-Trackern in Richtung Ukraine geschickt haben. Der Auftrag dazu soll von einem russischen Nachrichtendienst gekommen sein. Das Ziel sei es gewesen, herauszufinden, wie der ukrainische Paketdienst Nova Post arbeitet und wie dessen Versandrouten aussehen. Später sollten dann mit diesem Wissen Brandsätze verschickt werden, um entweder in Deutschland oder in der Ukraine möglichst großen Schaden anzurichten. Entscheidend für das heutige Urteil ist die Frage, ob die Männer wussten, dass sie für einen russischen Nachrichtendienst gearbeitet haben.
Rund 3 Jahrzehnte nach dem Mord an der US-amerikanischen Touristin Amy Lopez in Koblenz kommt der Fall jetzt vor Gericht. Am Morgen startet am Landgericht der Prozess gegen einen 81 Jahre alten Tatverdächtigen. Vor einem halben Jahr war er in einem Seniorenheim im Raum Koblenz festgenommen worden. Neue Methoden zur DNA-Analyse hatten die Ermittler auf seine Spur gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die damals 24 Jahre alte Touristin an der Festung Ehrenbreitstein sexuell misshandelt und ermordet zu haben. Das Landesarbeitsgericht in Stuttgart entscheidet am Mittag über einen Rechtsstreit zur ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern. Geklagt hat eine weibliche Führungskraft. Thorsten Weig aus unserer Wirtschaftsredaktion mit den Einzelheiten zum Fall.
Eine Führungskraft bei Daimler Truck hatte den Verdacht, dass sie schlechter bezahlt wird als ein männlicher Kollege. Der Rechtsstreit ging bis vor das Bundesarbeitsgericht. Dort haben die höchsten Arbeitsrichter entschieden, dass sich Frauen nicht mit einem Mittelwert begnügen müssen, wenn sie die gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen erhalten wollen. Sie können sich im besten Fall auch am Spitzenverdiener oder einem anderen Kollegen mit vergleichbarer Tätigkeit in ihrem Unternehmen orientieren, sollten sie den Verdacht haben, sie werden wegen ihres Geschlechts diskriminiert.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung fährt heute ins Ahrtal. Sie hält dort eine Kabinettssitzung ab und schaut sich die Fortschritte beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe an. Einzelheiten von SWR-Reporter Christian Giese-Kessler.
Ziel des Ausflugs ist nach Angaben der Landesregierung, mit den Menschen im Ahrtal in Kontakt zu bleiben. Los geht es mit einer Sitzung hinter verschlossenen Türen in einem Hotel in Ahrweiler. Dort treffen die Ministerinnen und Minister verschiedene lokale Politiker. Im Anschluss folgt eine gemeinsame Wanderung von Ahrweiler nach Walpurzheim und zwar auf einem gerade erst neu eingeweihten Teilstück durch die Weinberge. Nach der gemeinsamen Wanderung schauen sich die Ministerinnen und Minister noch verschiedene Wiederaufbauprojekte im Ahrtal an, etwa die Bauarbeiten im Kurpark von Bad Neuenahr, die Flutkapelle St. Donatus in Walpurzheim und die neue Vinothek der Winzergenossenschaft Maischoss-Altenahr.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Temperaturen liegen diese Woche zur Abwechslung mal unter 30 Grad. Das dürfte viele Bauern freuen. Sie mussten zuletzt oft mit ansehen, wie ihre Felder und damit die Ernte quasi gegrillt wurden. Heute stellt der Deutsche Bauernverband in Berlin seine Erntebilanz vor, wobei Verbandspräsident Joachim Ruckwied die teilweise schon ausgeplaudert hat. Dazu hat sich unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth Gedanken gemacht.
So eine Bilanzpressekonferenz ist besonders spannend, wenn der Chef ein paar Tage vorher schon alles verrät. Totalausfälle bei der Ernte, kein Futter mehr, Lage brutal angespannt. Dumm nur, wenn schon Zahlen in der Welt sind, die etwas anderes sagen. Die Ernte dürfte dieses Jahr laut Branchenverbänden bei fast 41 Millionen Tonnen liegen, nach 45 Millionen im vergangenen Jahr. Das sind 10% weniger, keine Vollkatastrophe. Und 45 Millionen war ein ziemlich gutes Ergebnis. Man könnte also sagen, die Ernte ist schlecht, aber schlecht im Vergleich wozu? Zu einem Top-Jahr. Wobei wir natürlich fair bleiben. Bauern in einzelnen Regionen haben tatsächlich Futterknappheit. In Schwäbisch Hall, Esslingen und Reutlingen fehlt vor allem Gras und Heu. Das ist dann nicht nur eine Statistik, sondern ein echtes Problem. Trotzdem sollte der Bauernverband heute zu seiner Erntebilanz auch einen Sack Realismus stellen. Die Ernte fällt hier und da aus, ja, aber bestimmt nicht komplett.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.